musiikkivaalaan.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Yvonne Lambricker. Der Nationalrat will im kommenden Jahr weniger Geld ausgeben in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Migration. In der Debatte um das Budget 2025 hat er den Vorschlag des Bundesrats gekürzt um mehrere hundert Millionen Franken. Aus dem Bundeshaus berichtet Manuel Risi.
Gestern sprach der Nationalrat noch eine Viertelmilliarde Franken mehr für die Schweizer Armee. Heute nun setzte die Grosse Kammer den Rotstift an. Gespart werden soll unter anderem bei der internationalen Zusammenarbeit. Hier will der Nationalrat Gelder im Umfang von 250 Millionen Franken aus dem Budget streichen. In diesem Bereich federn lassen sollen etwa die Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Eine bürgerliche Mehrheit setzte sich hier durch, geschlossen dagegen stimmten SP, Grüne und GLP. Ebenfalls weniger Geld ausgegeben werden soll im Bereich Migration. So will der Nationalrat etwa bei den Bundesasylzentren 85 Millionen kürzen. Den Rotstift angesetzt hat der Rat auch bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge. Die Beratungen zum Budget im Nationalrat laufen noch. Nächste Woche befasst sich dann der Ständerat mit dem Budget für das kommende Jahr.
Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol gerät zunehmend unter Druck, nachdem er gestern vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Die Opposition fordert, dass Präsident Yoon zurücktritt. Sechs Oppositionsparteien haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn beantragt. Es wird erwartet, dass am Freitag oder Samstag über den Antrag abgestimmt wird. Für eine Amtsenthebung wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig. Südkoreas Präsident Yoon hatte gestern zunächst das Kriegsrecht ausgerufen. Nach Widerstand im Parlament und Protest auf der Straße hat er diese Anordnung wenige Stunden später aber wieder aufgehoben. Die Schweizer Exportwirtschaft wird 2025 weniger wachsen als noch in diesem Jahr. Davon geht der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economie Suisse in seiner neuesten Prognose aus. Die geopolitischen Spannungen dürften sich negativ auf das Wirtschaftswachstum weltweit auswirken. Es drohten etwa Handelsstreitigkeiten. Economie Suisse rechnet fürs nächste Jahr bei den Exporten noch mit einem Wachstum von 1%. Zum Vergleich, dieses Jahr geht er von einem Plus von 1,7% aus. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 11.772 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 93,13 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,68 Rappen. Das Wetter, es hat viele Wolken, lokal gibt es Schauer bei 4 Grad, im Westen und Süden ist es sonniger. Morgen hat es über dem Flachland Hochnebel, sonst wird es länger sonnig. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Thomas Fuchs.
Wir wünschen einen ganz guten Mittag mit der SRF Musikwelle und dem Crispin Zimmermann am Mikrofon.
Möwen am Strand von San Antonio. Der mich streichelte, war nicht halb so zärtlich wie du. Und die Möwen sahen uns zu. Wenn die Möwen ziehen, will mein Herz dahin, wo zwei Fremde als Freunde sich trafen in San Antonio.
Ich denk immer.
verbinden kann, erwacht in mir die Erinnerung, wenn die Möwen ziehen. Wenn die Möwen ziehen, will mein Herz dahin, wo zwei Freunde als Freunde sich trafen in San Antonio. Wenn die Möwen ziehen,
wenn es einmal nicht so gut läuft.
Vergessen, verlassen, verloren. Wie schnell ist ein Glück doch verblüht.
Und wenn es sehr gut läuft.
Ich bin wunschlos, glücklich, seit du bei mir bist.
Es wünscht dir was. Das Grosswunschkonzert von der SRF Musikwelle ist genau die richtige Begleitung. Vom Montag bis am Donnerstag und am Sonntag. Vom 2 bis am 5 Uhr am Nachmittag. Ihre liebste Musik zum Hören für alle. Machen Sie mit auf srfmusikwelle.ch. Es wünscht dir was. Gute Laune bei Chor oder einfach behalten.
Run.
Sie hören die SRF Musikwelle den 4. Dezember. Das ist der Geburtstag von einem der bekanntesten Produzenten aus Deutschland in Sachen Schlager. Ich sage nur Gerd Grabowski. Ha, jetzt werden Sie sagen, ja, den kennt man doch nicht. Den Gerd Grabowski, noch nie etwas gehört. Der wird heute 75. Vielleicht das G von Gerd und das G von Grabowski, wenn man das einfach einmal so stehen lässt und wenn man dann noch ein Pseudonym hinten an tut, dann läutet's, weil das gibt Gigi Anderson. Und der Gigi Anderson, der ist 75 heute im nordhessischen Eschwege auf die Welt gekommen, ist ein 1949er und seine Karriere, die ist noch sehr interessant. Zum einen hat er selber eine gute Handvoll Hits gehabt, aber noch viel erfolgreicher ist er eben gewesen als Schreiber, als Komponist von Titel und auch als Produzent. Und wenn man so schaut, was er so geschrieben hat, wo er überall noch die Finger drin hat, in welchen Titeln und bei welchen Interpreten, dann staunt man schon recht, was der mit 75 so alles gemacht hat. Über 1000 deutsche und englische Titel hat Gigi Anderson geschrieben. Da haben wir den Roland Kaiser, den Andy Borg, den Bernhard Brink, den Karel Gott, den Tony Christie, den Rex Gildo, den Jürgen Drews, den Engelbert, den Heino, den Andrea Jürgens, Boni M., Mireille Mathieu. Also alles, was Rang und Namen hat, hat irgendwann einmal mit dem zu tun gehabt. Und das ist etwas, wo man wirklich muss sagen, wo man mit Stolz an einem 75. auch kann retour schauen. Und neuerdings ist er auch wieder auf Leinwand daheim. Im Februar ist gerade bekannt worden, dass der Gigi Anderson die Hauptrolle in der Kinoverfilmung von der Christina Böhms, ihrem Roman «Splitter in unseren Herzen» überkommen hat. Also, wir werden dann zu einem jetzt dann auch noch mit 75 auf der Kinoleinwand sehen und zum anderen hören wir jetzt da auf der Musikwelle mit «Sommernacht in Rom», die Version 2021, wo ein bisschen zügig abgeht.
Schauen hinein in dieser Nacht. Ein Märchen sagt, wirf drei goldene Münzen im Glanz der Sterne hinein und ein Traum wird wahr. Ich halte dich fest und wir beide fühlen, noch nie war Liebe so nah. Ich sag zu dir, ist es ein Traum, dann lass ihn leben. Ich will dir heute alles geben, bis der Tag neu erwacht. Sommernacht in Rom und wir beide träumen. Sommernacht in Rom, diese Traum wird bleiben. Der Zauber in Rom, sie geht nie zu Ende.
Sommernacht in Rom mit Gigi Anderson zu seinem heutigen 75. Geburtstag.
Thank you. 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Kriegsrecht in Südkorea, wie aus dem Nichts und dann Entwarnung. In Südkoreas Hauptstadt Seoul herrschen Schock und Ratlosigkeit vor, berichtet unser Korrespondent. Eine Kriegserklärung an die Frauen. In Iran erzürnt das drohende schärfere Verhüllungsverbot die Bevölkerung. Was kann der moderate Präsident bewirken? Mehr für die Armee, weniger für die Entwicklungshilfe. Im Schweizer Parlament setzt sich die bürgerliche Mehrheit durch. Die Weisheit des Kabarettisten.
Wenn der Respekt für alte Leute nicht mehr da ist, dann sagt es ja etwas über die Gesellschaft aus.
Gerhard Polt über Alter, Gesellschaft und die Politik in Deutschland um eins. Rendezvous. Die Themen zusammengestellt hat Philipp Fontana. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Genau von Südkorea kam das unerwartet. Das Land, das als Gegenentwurf zum totalitären Nordkorea gilt, das emsig Computer und Computerchips, Handys und Autos entwickelt und die Demokratie hochhält, dieses Südkorea hat gestern ein anderes Gesicht gezeigt. Südkoreas Präsident Yoon hatte plötzlich Kriegsrecht verhängt mit dem Argument, die Opposition diene den Interessen des kommunistischen Nordkorea. Stunden später hob er das Kriegsrecht wieder auf, nach massivem politischen Widerstand im Land. Wie demokratisch war diese Verhängung des Kriegsrechts? Unser Korrespondent Samuel Emch ist am Morgen in Südkoreas Hauptstadt Seoul angekommen. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, wie ist denn die Stimmung auf den Straßen bei den Menschen?
Nun, wenn man zuerst in die Stadt kommt, dann merkt man es zuerst gar nicht so, was gestern Abend hier passiert ist in Seoul. Schulen, Läden, alles ist normal geöffnet. Aber natürlich ist es das Thema hier bei den Leuten, dieses Verhängen des Kriegsrechts. Und es löst vorwiegend Kopfschütteln aus, ein Schockzustand in der Bevölkerung, zum Teil auch einfach Schulterzucken, Unverständnis, was da jetzt eben passiert ist gestern Abend, was der Präsident gemacht hat.
Wir fragen uns hier, wie demokratisch das Vorgehen des Präsidenten gestern war oder eben wie nicht demokratisch es war. Ist das auch ein Thema in Seoul?
Weniger, der Präsident darf ja das Kriegsrecht ausrufen. Aber die große Frage ist hier, wieso hat er es getan? Da gibt es keine klare Antwort. Niemand weiß es, niemand hat eine wirkliche Antwort darauf. Das fragen sich heute alle auf der Straße. Vor allem stellen sie sich aber auch die Frage, was das heißt für die Demokratie in Südkorea. Die relativ junge Demokratie, aber lebendige Demokratie. Hier wird viel protestiert, demonstriert, debattiert. Und eben viele, das habe ich heute oft gehört, haben sich nie vorstellen können, dass in ihrer Lebzeit nochmal oder irgendeinmal Kriegsrecht ausgerufen wird. Und deshalb auch dieser Schock hier.
Südkorea gilt als liberale Demokratie und ist ein wichtiger Partner der USA in der Region. Was geschieht jetzt nach den Ereignissen gestern mit dem Präsidenten? Wird ihn die Opposition aus dem Amt drängen?
Das ist zumindest das erklärte Ziel der Opposition. Überall im Land organisiert sie jetzt auch Protestkundgebungen, Märsche mit Kerzenlicht. Das bei Minustemperaturen. Ich war gerade bei so einem Marsch und da sind immer noch Tausende jetzt aufgetaucht hier in Seoul. Und eben Land auf Land ab gibt es mehrere solche Protestkundgebungen. Und die Opposition hat offiziell auch den Prozess lanciert, eines Impeachments, also ein Amtsenthebungsverfahren lanciert. Wann dies aber jetzt im Parlament zur Abstimmung kommt, ist noch nicht klar. Und noch viel unklarer ist, ob es dann auch Erfolg haben wird im Parlament. Zwar hat die Opposition eine Mehrheit, aber sie hat nicht genügend Stimmen. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es müssen noch Leute, Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Regierungspartei eigentlich das Lager wechseln. Aber mit den Leuten aus der Opposition, mit denen ich gesprochen habe, und das waren jetzt einige heute Nachmittag, die waren eigentlich alle ziemlich kritisch und haben gedacht, ja, das wird nicht reichen mit dem Amtsenthebungsverfahren im Parlament. Denn die Regierungspartei wird ihren Präsidenten nicht fallen lassen, weil sie wissen, dass sie bei den nächsten Wahlen dann sehr wahrscheinlich die Präsidentschaft verlieren werden. Und deshalb sind sie nicht bereit, trotz jetzt dem, was gestern passiert ist, eben den Präsidenten fallen zu lassen.
Seit Wochen protestieren Teile der südkoreanischen Bevölkerung schon gegen diesen Präsidenten. Was werfen Sie ihm eigentlich vor?
Ja, es ist eine ganze Reihe von Vorwürfen, die da in Richtung Präsident Yoon kommen. Ein wichtiger Vorwurf, der an seinem Image kratzt, ist der Vorwurf, dass seine Frau in einen Korruptionsskandal verwickelt ist und dass er die Untersuchungen da nicht vorangetrieben hat. Das hat ihm sehr viel Kritik gebracht. Aber Kritik gibt es auch bei seiner Ministerbesetzung, bei seiner Japan-Politik. Er hat sich ja Japan stark angenähert und das Verhältnis zwischen Südkorea und Japan ist historisch sehr gespannt und das fällt eben auch auf Kritik. Dann gilt er als beratungsresistent und er hat auch die Medien eng an die Kandare genommen. Das sind alles Elemente, die dann an seinen Zustimmungswerten eben gekratzt haben und die sind jüngst auf 17, 18, 19 Prozent gesunken.
Worauf hoffen die Menschen in Seoul denn am heutigen Tag?
Vor allem, dass die Demokratie in Südkorea heil aus dieser Geschichte rauskommt. Einige sind sogar optimistisch, dass die Demokratie, diese junge Demokratie, gestärkt aus dieser Affäre rauskommt.
Samuel Emch aus Seoul und von hier gehen wir direkt in die Zentralschweiz. SRF Verkehrsinfo von 12.36 Uhr in der Zentralschweiz ist der Selisbergtunnel in beiden Richtungen wegen technischer Probleme gesperrt. Und von hier weiter nach Zürich zur Nachrichtenübersicht. Bitte Yvonne Lambricker.
Die erste 13. AHV-Rente soll im Dezember 2026 ausgezahlt werden. Der Ständerat hat zu diesem Vorschlag des Bundesrats einstimmig Ja gesagt. Der Entscheid des Nationalrats steht noch aus. Wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll, wird nächstes Jahr entschieden. Der Bundesrat will die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen und gleichzeitig den Bundesbeitrag an die AHV senken. Die Schweizer Stimmbevölkerung hatte im letzten März Ja gesagt zu einer 13. AHV-Rente. Die Schweizer Exportwirtschaft wird 2025 weniger wachsen als noch in diesem Jahr. Davon geht der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economy Suisse in seiner neuesten Prognose aus. Die geopolitischen Spannungen dürften sich negativ auf das Wirtschaftswachstum weltweit auswirken. Es drohten etwa Handelsstreitigkeiten. Der Verband rechnet fürs nächste Jahr bei den Exporten mit einem Wachstum von 1%. Zum Vergleich, dieses Jahr geht er noch von einem Wachstum um 1,7% aus. Das Bruttoinlandprodukt wird laut der Prognose von Economy Suisse im nächsten Jahr um 1,4% wachsen. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz werde voraussichtlich nur leicht ansteigen. Weil ein verurteilter Straftäter einen Sohn mit schwerer Behinderung hat, muss ein Landesverweis gegen den Mann nochmals geprüft werden. So lautet ein Urteil des Bundesgerichts. Der Mann wurde vom Solothurner Obergericht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt, zu 7,5 Jahren Gefängnis. Weiter erhielt der Kosovare einen 10-jährigen Landesverweis. Das Bundesgericht ist aber der Ansicht, dass ein persönlicher Härtefall vorliege. Der schwerstbehinderte Sohn des Verurteilten lebt in einem Heim. Durch den Landesverweis könnte er diesen nicht mehr besuchen. Das Solothurner Obergericht müsse das Interesse des Mannes gegenüber dem öffentlichen Interesse abwägen. Dabei soll insbesondere geprüft werden, ob eine konkrete Rückfallgefahr für Gewaltdelikte bestehe. Die syrische Armee von Machthaber Bashar al-Assad habe eine Gegenoffensive gegen die islamistischen Rebellen gestartet. Das meldet die Nichtregierungsorganisation Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Die Offensive der Armee habe in der Nacht begonnen und die Rebellenallianz sei zurückgedrängt worden. Die syrische Armee wird von Russland unterstützt. In den vergangenen Tagen hatten die islamistischen Rebellen weite Gebiete eingenommen und die Großstadt Aleppo erobert. Gemäß der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bei den Gefechten über 600 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch über 100 Zivilpersonen. Gleich aus zwei Nachbarländern sind am Morgen Razzien gemeldet worden. In Italien geht die Polizei gegen eine Neonazi-Gruppe mit Namen Werwolf-Division vor, in einer landesweiten Aktion. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bologna mitteilten, wurden mindestens 12 Personen festgenommen. Ihnen werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Und sie sollen andere zu Straftaten mit rassistischer, ethnischer und religiöser Diskriminierung angestachelt haben. Und in Deutschland sind Razzien gegen ein mutmaßliches iranisch-kurdisches Schleppernetzwerk im Gang, wie die Bundespolizei mitteilt. Die Beschuldigten sollen Migrantinnen und Migranten in kleinen Schlauchbooten von Frankreich nach Großbritannien geschleust haben. Der internationale Polizeieinsatz unter Leitung Frankreichs finde in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg statt. Das Wetter heute ist es wechselnd bewölkt. Stellenweise gibt es etwas Regen ab rund 500 Metern Schnee. Die Temperatur erreicht maximal 4 Grad. Im Westen und im Süden scheint oft die Sonne. Morgen hat es im Flachland Hochnebel, sonst ist es sonnig, bevor am Nachmittag Wolken aufziehen.
Im Iran breiten sich Wut und Angst aus. Den Frauen drohen große Einschränkungen. Nach einem neuen Gesetz sollen Frauen ihre Körperumrisse und ihre Haare verbergen müssen. Wenn sie das nicht tun, drohen ihnen drakonische Strafen. Katharina Willinger ist Leiterin des ARD-Büros in Teheran. Zurzeit ist sie in Istanbul. Ich fragte sie, das klingt fast wie die Taliban in Afghanistan, aber wir reden hier über Iran.
Dieses Gesetz hat tatsächlich auch im Iran, können Sie sich vorstellen, in der Gesellschaft für großes Kopfschütteln gesorgt, für großen Ärger. Es gab Leute in den sozialen Medien, die von einem Krieg, von einer Kriegserklärung gegen die Frauen im Land gesprochen haben. Denn ja, es verschärft die ohnehin ja sehr strengen Regeln, die es schon gibt in der Islamischen Republik, noch mal weiter. Und das zu einer Zeit, wo man ja sagen muss, wo der amtierende Präsident, der im Sommer gewählt worden war, in seinem Wahlkampf versprochen hatte, eben diese Gesetze zu lockern. Deswegen sorgt das natürlich im Land für große Unruhe, für großen Ärger unter der Bevölkerung.
Was genau droht den Frauen gemäß neuem Gesetz bei Nichteinhaltung der Verhüllungsvorschriften?
Also dieses Gesetz ist relativ intransparent. Es wurde auch nicht komplett veröffentlicht im Vorfeld. Daran stören sich natürlich viele Frauen, viele Menschen im Land. Aber was man bisher sehen konnte in den wenigen Stellen, die von den iranischen Medien auch zitiert wurden, es sind sehr, sehr hohe Geldstrafen in erster Linie. Damit man sich das mal vorstellen kann, hier geht es um das 20-fache eines durchschnittlichen Monatsgehaltes bei Nichteinhaltung der islamischen Kleidervorschrift. Das heißt, es würde schon reichen, wenn man das Kopftuch nur um die Schultern oder zu locker trägt. Und wenn man diese Strafe dann nicht zahlt innerhalb von 10 Tagen, dann drohen den Frauen Reiseverbot, es drohen die Einschränkungen von staatlichen Dienstleistungen, also dass man beispielsweise keine Dokumente mehr ausgestellt bekommt, den Führerschein nicht ausgestellt bekommt oder wenn man einen Führerschein besitzt, den Führerschein weggenommen bekommt. Und im Extremfall drohen auch Haftstrafen. Aber es trifft eben auch jeden, der quasi den Kampf der Frauen, so bezeichnet es die Zivilbevölkerung, ja unterstützt. Das heißt beispielsweise ein Taxifahrer, der eine Frau mitnimmt, die kein Kopftuch trägt, dem droht der Entzug der Lizenz und so versucht die Regierung extremen Druck auf die ganze Gesellschaft aufzubauen.
Sie haben vorhin den Präsidenten Massoud Pezeshkian erwähnt. Der hatte sich ja kritisch geäußert, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch gestern. Er hat sogar versprochen, er werde die Kontrollen der Sittenwächter stoppen. Hat er diese Kompetenz überhaupt?
Naja, das ist immer so ein bisschen, viele Iraner sprechen von Spiel, Good Cop, Bad Cop im Iran zwischen der obersten Führung und der Regierung. Derzeit, er gilt ja als moderater Konservativer, also im Kontext des Iran moderat, aus unserem Demokratieverständnis sicherlich nicht. Und er hat in einem Fernsehinterview gesagt, das Ganze würde das System noch weiter vom Volk entfremden und dass er extreme Vorbehalte hat. Er könnte ein Veto einlegen tatsächlich bis zum 13. Dezember. müsste er diesen Gesetzentwurf unterzeichnen, damit er in Kraft tritt. Jetzt ist die Frage, kommt er damit durch? Das Parlament ist von Hardlinern dominiert. Oder gehört das eben zum Teil des Spiels, dass er damit durchkommt und dass das Regime dann sagen kann, ja, ihr habt den gewählt, der euch das versprochen hat und schaut her, er setzt sich für euch ein. Also quasi das Vorspielen, wenn man so will, einer Demokratie, das kann natürlich zum großen Ganzen, zum Spiel der islamischen Führung gehören.
Gestern wurde ja auch der Rapper Thomas Salehi aus dem Gefängnis entlassen, der die Verse zum Tod von Mahsa Amini verfasst hatte. Das klingt jetzt wiederum wieder nach etwas Lockerung und Öffnung. Also auf welchem Kurs ist Iran innenpolitisch?
Also das ist etwas, was man in der Vergangenheit immer wieder im Iran beobachten kann. Wo eine Schraube fester gezogen wird, da öffnet das Regime an einer anderen Stelle ein Ventil, muss man sagen, um eben dort wieder Luft abzulassen. Und dass dieser Zeitpunkt jetzt genau gleich kommt, diese Verschärfung des Kopftuchgesetzes und dann die Freilassung eines Rappers, das ist sicherlich kein Zufall. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er eben in seiner Musik über die Proteste gerappt hat, weil er selbst die Proteste unterstützt hat. Dann wurde das Ganze zurückgenommen auf 5 Jahre Haftstrafe und jetzt ist er bereits freigekommen. Das ist schon sehr interessant, aber ich glaube, das gehört eben zu diesem Gesamtkonzept der islamischen Führung, da wo gerade sehr große Unruhe herrscht, dann eben ein Ventil zu öffnen, um ein bisschen Luft rauszulassen.
Sagt Katharina Willinger, Leiterin des ARD-Büros in Teheran, im Rendezvous-Interview. Finanzielle Fragen beschäftigen das Parlament in Bern und damit auch das Rendezvous. Der Nationalrat will weniger Geld ausgeben für Entwicklungshilfe und der Ständerat überlegt, mit wie viel Geld der Bund Familien bei der Kinderbetreuung unterstützen will. Und ein Dorf plant seine Zukunft, wie Brienz den Mühlebach bändigen will. Die eigene Sicherheit statt Hilfe für andere. So setzt die bürgerliche Mehrheit den politischen Schwerpunkt im Nationalrat. Bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit werden 250 Millionen Franken weniger budgetiert zugunsten der Armee. In der Budgetdebatte hat sich die bürgerliche Mehrheit durchgesetzt gegen die Linke und Teile der Mitte. Christine Wanner.
Armee vor Entwicklungszusammenarbeit. Diese Priorität war für SVP, FDP und einer knappen Mehrheit der Mitte klar. Für die größte Fraktion, sagte Nationalrat Andreas Gaffner.
Für die SVP-Fraktion ist dabei klar, dass die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung an erster Stelle steht. Darum unterstützen wir auch die Mittelerhöhung für unsere Armee. Nach Jahrzehnten des Wachstums ist bei der internationalen Zusammenarbeit eine Stabilisierung notwendig. Wir sprechen hier ja nicht von einer Kürzung, sondern von weniger Ausgabewachstum.
Ähnlich argumentierten die Mitte-Fraktion und die FDP, ihr Nationalrat Alex Farinelli.
Die Ausgaben für die Landesverteidigung wurden in den letzten Jahren reduziert, auch um die Mittel in die internationale Zusammenarbeit zu erhöhen. Erscheint daher nur logisch, dass in dieser Situation eine Neugewichtung der Prioritäten vorgenommen wird.
Diese 250 Millionen Franken fehlten bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA und beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Betroffen sind die wirtschaftliche, die multilaterale und die Entwicklungszusammenarbeit. Entsprechend argumentierte die politisch Linke dagegen, Vizepräsidentin der SP Tamara Funicello.
Wir wollen mehr Sicherheit und bauen gleichzeitig das wichtigste Sicherheitsprojekt ab. Friedensförderung, Entwicklungszusammenarbeit.
Und konkreter.
Diese Arbeit stabilisiert Regionen, sie schützt Demokratien, sie gibt den Menschen einen Grund zu bleiben, statt zu gehen. Und wir nehmen ihnen diesen Grund gerade.
Für die Grüne Partei erinnerte Gerhard Andrey an die Birkenstock-Konferenz diesen Sommer und die Rolle der Schweiz in der internationalen Politik.
Deshalb sind Kürzungen zulasten des Völkerrechts, der humanitären Hilfe, dem IKRK oder der Entwicklungszusammenarbeit für die Sicherheit der Schweiz absolut kontraproduktiv. Schwächen wir dieses Engagement, vergeben wir uns einen der wichtigsten Sicherheitstrümpfe überhaupt.
Warnende Stimmen kamen auch aus dem politischen Zentrum. Die Fraktionschefin der GLP, Corinna Gredig.
Es geht jetzt hier um die Wurst. Es geht hier um einen Teil, der für uns, für die Schweiz, sehr wichtig ist. Es geht um unsere humanitäre Verantwortung.
EVP-Nationalrat Marc Jost erinnerte an eine Aussage des früheren FDP-Außenministers Didier Burkhalter.
Wenn es der Welt gut geht, dann geht es auch der Schweiz gut. Diese Aussage ist aktueller denn je. Es ist ein Armutszeugnis, wenn wir auf dem Rücken der Schwächsten Finanzpolitik betreiben.
Der Bundesrat hätte die zusätzlichen Mittel für die Armee anders beschafft. Doch die Budgethoheit ist beim Parlament. Deshalb ordnete Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Größe der Kürzung ein und erinnerte an die Folgen eines solchen Entscheids für die drei betroffenen Bereiche.
Wenn man hier 250 Millionen kürzt, ergibt das 16%. Und Sie haben auch in der Kommission vom EDA gehört, dass das dazu führen müsste, aufgrund der Kurzfristigkeit, dass Projekte nicht durchgeführt werden könnten.
Dennoch entschied der Nationalrat, die 250 Millionen Franken zu kürzen, im Wissen darum, dass der Ständerat nur über 30 Millionen diskutieren wird. Für Allianz Süd, das Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik, hat der Nationalrat eine rote Linie überschritten. In einer ersten Reaktion schrieb Allianz Süd von Hungerspielen, die Millionen von Menschen die Lebensgrundlage entziehen werden. Das dürfe sich morgen nicht wiederholen, hob es präventiv den Mahnfinger für die Debatte zur Strategie für die internationale Zusammenarbeit der nächsten Jahre.
Christine Wanner. Eine Grundsatzdebatte auch in der anderen Parlamentskammer im Ständerat. Wann lohnt sich Arbeiten für die Mutter finanziell? 2 Kita-Tage pro Woche, das kostet eine Familie mit 2 Kindern über 2'000 Franken pro Monat. Viele Mütter zögern deshalb, ob sie ihr Arbeitspensum wirklich aufstocken wollen oder ob sie überhaupt arbeiten gehen wollen, bei diesen Kosten für die Kinderbetreuung. Die Politik ringt um Lösungen. Der Ständerat hatte heute über Kita-Subventionen für Mütter und Väter zu entscheiden. Dominik Meyer.
Rot, Gelb, Blau, Grün. Dutzende Kinderstiefel stehen fein säuberlich angeordnet auf dem Bundesplatz. Und mittendrin im Gummistiefelmeer Flavia Kleiner vom Frauendachverband Allianz F.
Wir wollen die Eltern und die Kinder hier vertreten, die sagen, lieber Ständerat, lass uns nicht im Regen stehen. Die Kita-Kosten sind viel zu hoch, das muss runterkommen. Und heute haben wir eine Chance dazu.
Also rein in den Ständerat. Für Subventionen bei den Kita-Tarifen sind linke Politikerinnen, auch die meisten Ständeräte aus der Mittepartei sind dafür und auch FDP-Ständerat Matthias Michel. Die Subvention sei ein Anreiz, sagt er, ein Anreiz, damit Mütter mit einem höheren Pensum arbeiteten. Das sei auch im Sinne der Wirtschaft.
Irgendwie muss ein Ruck durch dieses Land gehen, hier die Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern. Und es ist nicht ein linkes Anliegen, es ist nicht ein rechtes Anliegen, es ist ein Anliegen von verschiedenen Kreisen und der Volkswirtschaft.
Und so soll die Subvention aussehen. Pro Wochentag, das ein Kleinkind in der Kita verbringt, gibt es 100 Franken pro Monat maximal, also 500 Franken pro Monat. Im Schnitt entlastet das die Kita-Rechnung von Müttern und Vätern um 20%. Gar nichts wissen davon, will SVP-Ständerat Jakob Stark.
Wir brauchen keine Gießkannenlösung, die unabhängig vom Einkommen Geld verteilt. Sie schaffen hiermit eine unverhältnismäßige finanzielle Belastung für die Wirtschaft.
600 Millionen Franken pro Jahr kostet die Kita-Verbilligung oder Betreuungszulage, wie sie offiziell heißt. Finanziert würde sie wie die Familienzulagen, das heißt, hauptsächlich würden die Arbeitgeber die Firmen also zahlen. Die Kantone könnten aber die Finanzierung für sich anpassen, sagt Benedikt Würth von der Mittepartei.
Sie können eigene Beiträge für die Finanzierung einschießen. Sie können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Finanzierung beteiligen, analog der heutigen Praxis.
Im Ständerat fehlt heute die Zeit, um alle Entscheide zu treffen. Hauchdünn sagt der Ständerat Nein zu zusätzlichen Bundesgeldern, um Kitas zu fördern. Die Subvention der Kita-Rabatt aber für Eltern ist mehrheitsfähig. Wie gesagt, über die Details ist noch nicht entschieden und wie immer in der Schweizer Politik wird auch dieser Kita-Rabatt noch mehrere Runden drehen im Nationalrat und im Ständerat. Fabio Regazzi, Mittelständerat und Präsident des Gewerbeverbands, will das nutzen, um die Subvention doch noch zu Fall zu bringen.
Das werden wir sicher nicht akzeptieren.
Kleinere und mittlere Betriebe hätten heute bereits Probleme, jetzt auch noch die Betreuungszulage, das gehe nicht.
Das können wir uns nicht mehr leisten. Und wenn wir mehr für solche Sachen bezahlen müssen, dann gibt es weniger Spielraum für Lohnerhöhungen. Das ist sicher auch nicht im Sinne und im Interesse der Arbeitnehmer.
Er zweifle auch, ob ein Kita-Rabatt von 20% einen Effekt hätte, ob also tatsächlich viel mehr Frauen ihr Pensum aufstocken würden. Tatsächlich ist das umstritten. Und Zweifel hat auch Flavia Kleiner vom Frauendachverband Allianz F, die Aktivistin, die draußen auf dem Bundesplatz zwischen den bunten Kinderstiefeln steht. Für sie aber ist der Rabatt zu tief.
Wir wünschen uns viel mehr und ich glaube, wenn wir auch solche Kostenumverteilungen beschließen, dann müssen sie schon effektvoll sein.
Immerhin aber mache der Ständerat nun einen Anfang, sagt Kleiner. Die Gummistiefel haben ihren Zweck erfüllt.
Wir spenden die in die Ukraine an ein Hilfswerk. Wir haben das den Eltern auch so versprochen, dass diese Stiefel zurück zu Kindern finden.
Der Bericht von Dominik Meyer im Rendezvous. Und das Rendezvous noch bis Ende Jahr auf UKW, danach nur noch auf DAB+ und auf der SRF Play App und natürlich ab Viertel ab 1 jederzeit auch als Podcast. Schlamm und Schutt, meterhoch. Ein Unwetter Mitte August brachte Brienz im Berner Oberland viel Zerstörung. Zahlreiche Gebäude wurden zugeschüttet, auch Teile des Friedhofs traf es. Sterbliche Überreste schwemmte es in den See. Nun plant Brienz die Zukunft. Im Fokus der Bach, der die Zerstörung brachte. Er soll umgeleitet werden. Thomas Pressmann.
Informationsanlass der Behörden in Brienz. Fachleute haben die letzten Monate Varianten studiert, wie Brienz künftig geschützt werden kann. Denn ein solches Ereignis wie im August kann sich wiederholen. Am steilen Hang entlang des Bachs stehen zahlreiche Häuser, sie sind weiterhin gefährdet. Am Abend ist für diesen Mann aus der Bevölkerung deshalb klar:
Irgendetwas muss passieren, ja. Irgendetwas muss passieren.
Fünf Varianten wurden geprüft. Eine, die sogenannte Best-Variante, stellen die Behörden nun den Bewohnerinnen und Bewohnern vor. Der Bach soll umgeleitet werden und durch ein neues Bachbett fließen, erklärt Gemeindepräsident Peter Zumbrum.
Die Best-Variante ist, die Grenze zu verlegen auf die Westseite unsere, also das heisst auf die Seite vom Dorfeingang, dort wo der Friedhof anfängt, kommt nachher das neue Grin her, wo wir nachher auch das Altdorf, das Enderdorf, wie wir sagen, einen besseren Schutz herbringen.
Ein Ortsteil mit vielen, zum Teil sehr alten Häusern, der besser geschützt sein wird. Dort, wo der Bach künftig durchgehen soll, habe es genügend Platz, sagt der zuständige Ingenieur des Kantons, Markus Wies.
Da wir dort relativ weit weg sind von den Gebäuden, wird natürlich auch der Bau deutlich einfacher, als wenn wir mit in den dicht bebauten Gebieten einen entsprechenden Korridor schaffen.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei dort am besten, wobei noch nicht klar ist, was die Umleitung kosten wird. Verschüttete Häuser nach einem Gewitter, das soll es nicht mehr geben. Dank der radikalen Methode, den Bach zu verlegen, gibt es viele Gewinnerinnen und Gewinner in Brienz, aber auch Verlierer. Denn von der Bachverlegung sind Häuser betroffen. Ein Wohnhaus müsste sicher weichen, vier weitere vermutlich auch. Gemeindepräsident Peter Zumbrun sagt aus Sicht der Gemeinde:
Unsere Hauptaufgabe ist der Schutz und das ist halt über alles übergeordnet. Und wir können nicht jedes einzelne Bedürfnis abholen. Das ist hart, das zu sagen, aber es sind einfach Tatsachen.
Tatsachen, die man in Brienz zur Kenntnis nimmt und welche die direkt Betroffenen auch verstehen, sagt der Gemeindepräsident.
Das Verständnis, das da Leute haben, an den Tag gelegt, die ihre Liegenschaft verlieren, muss ich sagen, das habe ich einen sehr grossen Respekt vor diesen Leuten, die gesagt haben, ja, sie sehen es und sie werden ihre Liegenschaft zur Verfügung stellen für dieses Projekt. Und das ist eine Riesengeste.
Die letzten Monate waren schwierig. Viele wussten nicht, wie es mit dem betroffenen Ortsteil in Brienz weitergeht. Am Informationsanlass ist deshalb ein gewisses Aufatmen zu spüren. Brienz kann die Zukunft planen. Die vorgestellte Variante sei gut, meint die Bevölkerung, auch wenn wohl einige Häuser weichen müssen und auch Teile des Friedhofs verschwinden.
Das ist sicher die einfachste Variante. Auch wenn man dort halt dann einfach schmerzliche Erinnerungen hat.
Das wird die beste Variante sein und ja, dann muss man das weiter planen und so gehen.
Also ich glaube, etwas Besseres kann man nicht machen, wenn das sie vorgeschlagen.
Doch das Projekt braucht Zeit, sicher mehrere Jahre. Noch sind 40 Liegenschaften in der Gefahrenzone und nicht bewohnbar. Brienz noch immer gezeichnet vom Unwetter Mitte August.
Thomas Pressmann, Rendezvous, eine Sendung im Auftrag der SRG, gleich ist es 13 Uhr. Der Kabarettist Gerhard Polt, ein Urgestein in der deutschen Satire-Szene. Am 9. und 10. Dezember tritt er noch zweimal in der Schweiz auf und tritt dann mit seinen 82 Jahren etwas kürzer. Wir haben die Gelegenheit genutzt und ihn ins Tagesgespräch eingeladen, um mit ihm über die politische Lage in Deutschland zu sprechen. Zuerst aber noch die Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Der Nationalrat will im kommenden Jahr mehr Geld für die Landwirtschaft ausgeben, aber weniger Geld in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Migration. In der Debatte um das Budget 2025 hat er den Vorschlag des Bundesrats gekürzt um mehrere Millionen. 250 Millionen zum Beispiel bei der internationalen Zusammenarbeit und 85 Millionen bei den Bundesasylzentren. Die erste 13. AHV-Rente soll im Dezember 2026 ausgezahlt werden. Der Ständerat hat zu diesem Vorschlag des Bundesrats einstimmig Ja gesagt. Der Entscheid des Nationalrats steht noch aus. Wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll, wird nächstes Jahr entschieden. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol gerät zunehmend unter Druck, nachdem er gestern vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen hatte. 6 Oppositionsparteien haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn beantragt. Für eine Amtsenthebung wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig.
Mittwochmittag auf der SRF Musikwelle mit dem Crispin Zimmermann am Mikrofon. Und das ist Musik, wo wir 1983 alle dazu getanzt haben. Jeder, der noch irgendwie hat können, ein bisschen etwas wippen, war da dabei gewesen. Von Holland, The Shorts, comment ça va?
Damals in Paris, ich ging mit ihr tanzen. Ach, was war sie süß? Sie lag so eng in meinen Armen. Ich sagte, komm, wir gehen hier fort. Doch ihre Antwort war französisch.